Auch heute wieder ein riesenpolitisches Thema. Wir sprechen ja über die Auswirkungen von Gold, aber wir sprechen auch über die Frage, wie immer die Entwicklungen sind. Und die aktuellen Entwicklungen, die möchte ich mal zusammenfassen in einem Satz, nämlich in dem Satz, dass wir einen Kampf um die neue Weltordnung haben. Was heißt Kampf um die neue Weltordnung? Also ich habe mal so ein Symbolbild von der KI erstellen lassen. Da geht ja mittlerweile alles. Ja? Die zwei Armdrücker hier, Trump und Xi, das sind die beiden Hauptprotagonisten, aber nur auf einer Ebene, nämlich auf der Ebene der zwischenstaatlichen Vorherrschaftsgeschichte. Also auf der Frage, wer soll eigentlich in Zukunft die führende Nation auf der Welt sein? Weiterhin die USA in einer wie bisher unipolaren Weltordnung oder China, das eigentlich sich jetzt zumindest was das Bruttosozialprodukt und die technologischen Fähigkeiten angeht, an die Front schon fast herangeschoben hat und auf vielen Bereichen den Westen eingeholt und zum Teil auch überholt hat, oder eine multipolare Weltordnung. Also diese beiden stehen für diese Frage Unipolarität versus Multipolarität. Aber die Frage hat auch noch andere Dimensionen. Und ich habe ein sehr schönes Zitat von Franz Kafka gefunden dazu, nämlich aus seinem Buch Der Prozess. Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht. Das war die große Angst von Franz Kafka, der ja im Grunde genommen die ganzen Dinge, die wir heute erleben, quasi vorausgesehen hat. Daher kommt ja der Begriff Kafkaesk, also etwas, was vollkommen absurd ist. Ja, wenn wir uns heute in Deutschland oder Europa umschauen, wenn wir uns die ganze Woke-Kultur anschauen, wenn wir uns die ganze Zensur anschauen und dieses, dass wir also beispielsweise einen Mann, der sich als Frau verkleidet, als Frau ansprechen sollen, das würde ich sagen, fällt unter den Begriff Kafkaesk. Und was Kafkaesk ist, ist genau wirklich gut konzentriert in diesem Satz, die Lüge wird zur Weltordnung gemacht. Wir sollen alle zur Lüge gezwungen werden. Das ist, glaube ich, die Quintessenz der zweiten Dimension des Kampfes um die neue Weltordnung. Nämlich die Frage, nach welchen Prinzipien wollen wir eigentlich leben als menschliche Gesellschaft? Und ich habe es mal zusammengefasst auf einem Slide. Was ist eigentlich der Kampf um die neue Weltordnung? Der Kampf um die neue Weltordnung ist aktuell in vollem Gange. Und er findet auf mehreren Ebenen gleichzeitig statt, nämlich einmal zwischen unterschiedlichen Ideen über das Zielbild der menschlichen Gesellschaft, also Lüge oder Wahrheit letzten Endes. Ja. Zweitens zwischen Machtpolen auf dem Planeten in Gestalt großer Staaten und Staatenverbände, also USA, Russland, China, Indien, Europäische Union, und zwischen Persönlichkeiten mit einem unbedingten Gestaltungswillen. Also wir haben jetzt einige Alpha-Tierchen auf der Welt, die in Top-Positionen gekommen sind. Trump, Putin, Xi, auch Modi, ja. Auch Javier Milei ist im Prinzip ein Top-Dog, wenn man so will, ein Alpha-Tier mit enormem und unbedingtem Gestaltungswillen. Beim Zielbild gibt es einen Grundkonflikt. Und zwar, wenn wir die Frage stellen, was ist das Zielbild der menschlichen Gesellschaft? Es gibt einen Grundkonflikt über das Menschenbild. Welches Menschenbild haben wir? Was ist eine wünschenswerte Gesellschaft? Und welchem Menschenbild folgt eine wünschenswerte Gesellschaft? Und da gibt es zwei Gruppen, nämlich einmal die, die aufs Individuum setzen und die, die auf den Menschen als Zahnrad setzen. Also Individuum oder Zahnrad, das ist der eine Konflikt. Das zweite ist, wenn wir uns die Machtpole anschauen, wir haben einmal die Unipolarität, das Modell der Unipolarität, nämlich die USA, die jetzt 30 Jahre lang seit dem Ende des Kalten Krieges diese absolute, oder 35 Jahre lang eigentlich, diese absolute Vorherrschaftsstellung auf der Welt genossen haben und gelebt haben und im Prinzip der ganzen Welt ihren Willen aufzwingen konnten, manchmal haben sie es mehr oder minder mit Erfolg getan, gegen eine multipolare Idee. Für die stehen die BRICS im Wesentlichen. Die BRICS stehen schon deswegen für Multipolarität, weil sie ein Verbund mehrerer großer Staaten sind, die als Gegenentwurf zur westlichen Dominanz im Grunde genommen antritt. Die EU, die spielt aber in diesem Konflikt zwischen USA und BRICS eigentlich eine untergeordnete Rolle. Die ist auf dem Schachbrett zwischen den beiden nur ein Bauer. Auch wenn sie glaubt, dass sie was anderes wäre. Sie ist nicht Offizier, also sie ist nicht Läufer, sie ist nicht Springer, sie ist nicht Turm. Und sie schon gar nicht spiele, ja, in diesem Spiel. So, jetzt haben wir Antagonisten, nämlich wir haben einmal Trump, also wenn wir uns die Persönlichkeiten mit dem unbedingten Gestaltungswillen anschauen, was sind die Hauptpersönlichkeiten? Wir haben einmal Trump. Trump ist entschlossen zu einem America First, aber weiß, dass die Unipolarität nicht mehr durchsetzbar ist. Dann haben wir Xi. Xi kann warten, weil er weiß, dass die Zeit für ihn spielt, weil China 50% Sparquote hat und jedes Jahr 15 bis 18 Billionen investieren kann in eine Infrastruktur, die so groß ist, wie sie die Menschheit noch nie gesehen hat. Deswegen haben die jetzt Züge, die 800 km/h schnell sind, während bei uns die Bummelzüge an Unpünktlichkeit nicht mehr zu überbieten sind. Also das muss man mal in Kontrast setzen. Züge in Deutschland und in China. Ja, wir haben Putin, der eigentlich ein natürlicher Verbündeter des Westens gewesen wäre, den der Westen aber in seiner kompletten Verblendung zum Feind gemacht hat, weil er gedacht hat, dem russischen Bär müssen wir auf die Pelle rücken und den müssen wir am besten zerstückeln und zerkleinern, damit wir die Teile gegen China in Stellung bringen können. Was für eine komplette idiotische Vermessenheit und Fehleinschätzung der eigenen Ressourcen. Dann haben wir Modi, im Grunde genommen ein Jäger der Opportunitäten für sein Land. Der sagt, oh, lasst ihr euch mal streiten, wenn 2 oder 30 streiten, dann freut sich der Nächste. Und wir haben die EU, die Merzens und die Macrons dieser Welt. Ja, im Grunde genommen kann man die zusammenfassen unter dem Begriff kleiner, gerne groß. Ja, die wären gern wer, aber die Zeiten sind vorbei. Und sie machen auch keine Politik, um sich wieder in eine Position zu bringen, dass sie jemanden darstellen könnten oder irgendwie für was stehen könnten. Das findet einfach nicht statt. Wenn wir uns die einzelnen Elemente, Zielbild, Unipolarität versus Multipolarität und handelnde Personen mal im Detail anschauen, dann fangen wir mal mit dem Zielbild der menschlichen Gesellschaft an. Und hier habe ich eine Liste der Entweder-Oders im Grunde genommen mal gemacht. Also was haben wir hier an Entweder-Oders? Wir haben zentrale versus dezentrale Organisationen. Also die Frage ist, entscheiden wir zum Beispiel über die Wirtschaft zentral? Ja, machen wir ESG, machen wir Klima, machen wir Steuern, machen wir Bürokratie, machen wir Brüssel oder dezentral? Also entscheiden wir die wichtigen Dinge auf der Ebene des Individuums, des Unternehmens? Also darf jeder für sich im Wesentlichen sein Leben gestalten? Dezentrale Entscheidung. Dann haben wir Marktwirtschaft versus Planwirtschaft, was mit Zentralität und Dezentralität zusammenhängt. Aber natürlich einem größeren Konzept zugrunde liegt. Also wir haben die marktwirtschaftliche Ordnung auf der einen Seite, also Kapitalismus, wirtschaftliche Freiheit, Eigentum vor allem. Und wir haben die Planwirtschaft auf der anderen, also zentrale Planung, Enteignung und alles wird an einer Stelle zusammengeführt. Dem großen Planungsunternehmen Gosplan war es in der Sowjetunion, jetzt heißt es Europäische Kommission. Ja. Dann haben wir den Antagonismus Individuum oder Kollektiv, also sind wir Individuen, die für sich entscheiden. Oder sind wir Teil eines Kollektivs? Sind wir ein Zahnrad, was letzten Endes auf unser Menschenbild rekurriert? Und damit natürlich Freiheit oder Sozialismus. Also wenn wir selbst entscheiden dürfen, sind wir frei. Wenn wir nicht selbst entscheiden dürfen, dann leben wir eben im Sozialismus. Diese beiden Konzepte sind absolut antagonistisch, nicht miteinander vereinbar. Dann in der Frage, wie entschieden wird, Eigenverantwortung für uns. Also entscheiden wir über unser Leben. Oder entscheiden andere über unser Leben, also Tutelage. Also gestalten wir oder werden wir gestaltet? Dann der ganz große Konflikt natürlich zwischen Wahrheit und Lüge. Die Wahrheit, wie Jefferson so schön ausgedrückt hat, kann von alleine aufrecht stehen. Die Lüge hingegen braucht die Stütze der Staatsgewalt. Auch die Wahrheit und die Lüge, das werden wir gleich sehen, hat was mit den Konzepten Planwirtschaft, Zentralität und so weiter zu tun. Dann haben wir die Frage Pluralität versus Uniformität. Also wollen wir eine plurale Gesellschaft sein, in der unterschiedliche Ideen ausdiskutiert werden und gedeihen können und sich dann das Gute vom Schlechten, das Richtige vom Falschen dadurch scheidet, dass man im Grunde genommen sieht, was besteht den Test der Realität? Oder wollen wir eine uniforme Gesellschaft sein, in der das auch von einer Autorität entschieden wird, also von einer zentralen Autorität, in dem Fall unserer politischen Klasse? Frieden versus Krieg, Menschenwürde gegen Utilitarismus sind die nächsten Dimensionen. Also Menschenwürde heißt, der Mensch hat Würde, versus Utilitarismus ist, der Mensch wird zum Objekt gemacht. Also er wird zum Gegenstand der Entscheidungen anderer gemacht, die ihm Würde zuerkennen oder es auch lassen. Die Debatte um Frau Brosius-Gersdorf war dafür ein tolles Beispiel. Die glaubte nämlich, und das ist das, was letzten Endes zu Recht diesen Aufschrei ausgelöst hat, dass es ihre Zuständigkeit sei oder die Zuständigkeit von ihresgleichen, anderen Menschenwürde zuzuerkennen oder abzuerkennen. Aber Menschenwürde existiert aus sich selbst heraus und nicht dadurch, dass andere sich bequemen, sie mir zuzugestehen. Wenn mir jemand meine Menschenwürde aberkennen möchte, ja, dann begegne ich dem mit Feuer und Schwert. Ja, und nicht damit, dass ich sage, oh, du hast mir meine Menschenwürde aberkannt, das ist aber schlecht. Ja, dann Aufklärung versus Unmündigkeit. Also wollen wir eine aufgeklärte Gesellschaft sein, in der die Menschen selber denken, oder wollen wir eine Gesellschaft sein, in der die Unmündigkeit regiert, indem wir andere für uns denken lassen, indem wir das Denken und Entscheiden delegieren, und zwar nach oben. Das Gleiche gilt für Wissenschaft und Scharlatanerie. Wollen wir Wissenschaft haben oder wollen wir Scharlatanerie haben? Eine Wissenschaft, die Gefolgschaft einfordert, nach der Devise folgen Sie der Wissenschaft, ist keine Wissenschaft, weil die wissenschaftliche Methode der Zweifel und des Infragestellen ist. Wer also eine Gefolgschaft für ein angeblich wissenschaftliches Konzept fordert, wie das bei Klima und Corona der Fall ist, der ist ein Scharlatan. Also auch dieser Konflikt ist virulent. Und natürlich Diskurs versus Diktat. Wer anderen den Mund verbieten will, der will nicht den freien Diskurs, der kommt genau wieder in die politische Unfreiheit rein. Und ein besonders interessantes antagonistisches Paar, Globalisierung versus Globalismus. Globalisierung, meine Damen und Herren, ist Freiheit, und zwar Freihandel, und ist was ganz Gegenteiliges von Globalismus. Das wird oft verwechselt und wird miteinander in einen Topf geworfen, weil es ähnlich oder gleich klingt. Globalisierung heißt, es gibt freien Welthandel und die Produktion wandert dorthin, wo sie am günstigsten ist, damit der Wohlstand der Menschheit maximiert wird. Globalismus heißt, es gibt eine zentrale globale Entscheidungsinstanz, die sagt, wo was stattfindet und wer was zu machen hat. Eine Weltregierung kommunistisch-sowjetischer Bauart, die ist das blanke Gegenteil von Freiheit und Freihandel. Also bitte nicht verwechseln. Globalisierung, Freiheit, Globalismus, Diktatur. Dann Vielfalt versus Diversity. Also Vielfalt ist die Möglichkeit jedes einzelnen Individuums, sich zu verwirklichen. Das ist das, wofür wir eintreten, versus Diversity ist das Herauspicken besonders extremer Lebensentwürfe, die jeder für sich entscheiden kann, da habe ich gar nichts dagegen, aber das zur Normalität zu erklären und allen, die das nicht akzeptieren wollen, zu Irren zu erklären oder zu Feinden des Volkes oder zu Feinden von irgendwem. Ja, Diversity ist in Wahrheit eine Vereinheitlichung, eine Zerstörung aller Strukturen, bei der nicht Vielfalt rauskommt, auch wenn es Diversity genannt wird. Ähnlich wie bei Globalismus. Es geht dabei nicht um die Freiheit, sondern es geht um die Abschaffung derselben im Namen der Freiheit. Was eine besondere Perversion ist, das ist sowas Ähnliches wie das Konzept von unserer Demokratie, das unsere Politiker so gern im Munde führen. Und natürlich Redefreiheit versus Zensur. Also dürfen wir frei sprechen oder werden wir zensiert? So, fangen wir mal an und picken uns zwei, drei von diesen Antagonismen raus. Dezentrale Steuerung versus zentrale Steuerung. Die meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, haben schon mal so einen riesigen Vogelschwarm gesehen, wie der, den Sie auf diesem Bild da sehen. Der wälzt sich wie ein gigantischer Wurm über die Landschaft. Selbst Berge und Gebäude können dem nichts anhaben. Der schlängelt sich so außen rum, wenn Sie so wollen. Und man fragt sich eigentlich ganz oft, wie koordiniert sich so ein manchmal nach Millionen von Vögeln messender Schwarm eigentlich, wie koordiniert er sich? Wie ist eine solche enorme Koordinationsleistung möglich, dass die da alle in die gleiche Richtung gehen, trotzdem keiner an irgendeine Wand klatscht, die auch nicht kollidieren? Ja? Und die Antwort ist dezentrale Steuerung. Es gibt keinen Vogel Stalin, der allen jederzeit sagt, in welche Richtung sie welchen Flügel wann zu schlagen haben. Keine Rechenleistung der Welt könnte das darstellen. Sondern es gibt eine dezentrale Steuerung. Jeder Vogel orientiert sich an seiner unmittelbaren Umgebung und stellt sein Handeln darauf ein, was in seiner Umgebung passiert und bewegt sich dann entsprechend in der Gesamtheit. Und wir sehen ja, dass es funktioniert. Und ähnlich ist es bei der Wirtschaft auch. Die zentrale Planung, wenn da ein Vogel Stalin versuchen würde, allen zu sagen, wo sie hinfliegen sollten, die würden alle an der Wand kleben nach kürzester Zeit. So ist es auch in der Wirtschaft. Wenn da ein Zentralplaner namens Stalin ist, dann klebt nach kurzer Zeit alles an der Wand und alles bricht zusammen. Haben wir auch empirisch beobachten können. Ja? Dann die Frage, ist der Mensch Subjekt oder Objekt? Und hier habe ich mal die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten herausgepickt, wo eigentlich alles dazu steht, was man zu wissen hat über die Frage, ist der Mensch Subjekt oder Objekt? nämlich die Aussage, dieser wunderbare Satz, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten begabt worden sind, worunter sind das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Da steht nichts davon da, dass wir uns einzuordnen haben in eine graue Masse als Zahnrad eines Räderwerks, als kommunistische Objekte der Uniformität, der Uniformierung und der Kasernierung. Nichts davon steht da. Und dieses ist jetzt vor 249 Jahren geschrieben worden, nächstes Jahr das 250. Jubiläum dieses großartigen Dokuments, Gründungsdokuments der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich glaube, das ist der Maßstab. Also wenn wir Subjekt sein wollen, uns selbst bestimmen wollen, dann nehmen wir das in Anspruch. Die, die uns das nehmen wollen und uns zum Objekt erklären wollen, die wollen, dass wir nicht das Recht auf Leben haben, nicht das Recht auf Freiheit haben und vor allem nicht das Recht auf Streben nach Glück. Sie wollen selbst entscheiden, was uns glücklich macht oder was uns nicht glücklich macht. Was haben wir stattdessen? Ja, wir haben bei der Frage des freien Diskurses, gerade auch in Deutschland, im Grunde genommen eine Gesellschaft, die den Diskurskonflikt ablehnt. Ja, eine Cancel Culture. Ja, wir haben eine Republik der Hausdurchsuchungen. Wir haben eine Republik, bei der den Menschen, ich habe jetzt mal mein Beispiel rausgezogen, ja, der Mund verboten werden soll. Ja, hier sehen wir da, was sehen wir da rechts? Ein Aufruf der Jungsozialisten. Keine Bühne für Verschwörungsideologen. 14. Mai 2025, Coburger Straße. Kommt mit uns auf die Straße für eine offene, solidarische Gesellschaft und gegen die Normalisierung rechter Narrative im öffentlichen Raum. Also, das muss man sich vorstellen. Diese Menschen sind dermaßen was von beschränkt und dumm, dass sie für eine offene Gesellschaft eintreten, die anderen, weil sie anders denken, mit der Begründung, das sei rechts, was Blödsinn ist, den Mund verbieten wollen. Ja? Das ist der Konflikt in unserer Gesellschaft. Dann haben wir bestimmte Narrative. Wir haben so ungefähr ein halbes Dutzend Narrative, die wir so in unseren westlichen Gesellschaften pflegen. Und diese werden quasi vom Diskurs ausgeklammert. Das heißt also, wer die in Frage stellt, der wird von der Gesellschaft aller anständigen Menschen ausgeschlossen. Und im Ergebnis dann soll er mundtot gemacht werden. Was sind die geschützten Narrative? Da gibt's das erste ist die Gender-Ideologie. Also überall hängen Bundistan-Flaggen, die nach meiner Überzeugung in nicht geringem Teil für perverse Ideen stehen und auch für Ideen, die eindeutig krank sind. Ja, beispielsweise auch der Pädophilie wird in dem Diskurs dort ja großer Raum eingeräumt. Ja, das sei ja irgendwie doch normal. Ich lehne das komplett ab. Aber die Gender-Ideologie ist eines der Narrative, die nicht in Frage gestellt werden dürfen. Sonst wird man als phob, homophob, transphob, sonst wie phob erklärt und von der Gemeinschaft aller anständigen Menschen ausgeschlossen oder sogar der Volksverhetzung beschuldigt. Ja? Weil man das ablehnt, was eigentlich noch vor wenigen Jahren keiner sich getraut hätte zu fordern, weil es im Prinzip mit dem gesunden Gefühl einer nicht manipulierten, damals noch nicht manipulierten Mehrheit komplett kollidiert wäre. Ja. Das zweite große Thema, was ausgegrenzt wird von der Debatte, ist die Klimareligion. Was soll ich dazu sagen? Patrick Moore, Gründer von Greenpeace, sagt dazu, der menschengemachte Klimawandel ist komplett erfunden. Der Meinung schließe ich mich zu 100% an. Er ist komplett erfunden und der Zweck ist es, uns alle zu verarmen, uns auszuziehen und uns das Geld wegzunehmen, um die Windrädchenindustrie zu subventionieren und die Solarzellenindustrie zu subventionieren und überall im Grunde genommen das durchzusetzen. Und dann im Zuge dessen natürlich nach der Devise, das Klima kann nur gerettet werden, wenn der Kapitalismus abgeschafft wird, auch die Freiheit abzuschaffen. Erst die wirtschaftliche und natürlich auch die politische Freiheit. Und deswegen ist derjenige, der das sagt, was ich sage, ein Klimaleugner, was im Grunde genommen Neudeutsch für Ketzer ist und eine Gesellschaft, die Menschen, die ein Narrativ anzweifeln, zu leugnen erklärt, hat ihren Verstand schon an der Garderobe abgegeben. Das nächste große Narrativ, was nicht angezweifelt werden dürfte, aber mittlerweile im Prinzip kollabiert ist, ist das Corona-Narrativ. Trotzdem gibt es keine Aufarbeitung. Die RKI-Protokolle wurden uns erst geschwärzt vorgelegt, dann kamen sie raus und es zeigte sich, dass es bei den Schwärzungen eben nicht um den Schutz irgendwelcher Unschuldiger geht, sondern um den Schutz der Schuldigen. die uns belogen und betrogen haben und die uns gezwungen haben, unsere Freiheit aufzugeben. Und wer es angezweifelt hat, war ein Corona-Leugner. Und bis heute noch werden Menschen wie ich und andere als Corona-Leugner bezeichnet und beschimpft, wenn es darum geht, uns von der Debatte auszugrenzen. Das ist das dritte große Narrativ, was nicht angezweifelt werden darf. Das vierte große Narrativ ist die Migration. Wer die Migration in Frage stellt, ist auch irgendwie phob, fremdenfeindlich, greift die Menschenwürde an. Ja? Wer darauf hinweist, dass auch Frauen, die Vergewaltigungsopfer sind, die Messerstecheropfer sind, Menschenwürde und Menschenrechte haben, dem wird Instrumentalisierung dieser Verbrechen vorgeworfen. Also wer da sagt, dass unser Land uns gehört und wir das selber darüber entscheiden sollen, dem wird also vorgehalten, der sei Nationalist, nicht Patriot, sondern Nationalist oder Nazi, noch schlimmer, ja, also ganz, ganz übel. Das heißt, wer dieses Narrativ anzweifelt, der ist natürlich auch nicht vorgesehen als Mitglied der Gruppe aller Anständigen. Dann gibt's Narrativ Nummer 5, der böse Russe. Der böse Russe, der im Grunde genommen von uns angegangen worden ist, indem wir unser Bündnisgebiet immer näher an ihn rangeschoben hat. Aber vielleicht hat er auch sein Land immer näher an unser Bündnisgebiet geschoben. Ich weiß es nicht. Ja, der wird also als die ultimative Bedrohung unserer Freiheit dargestellt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das ist mit den Rüstungsausgaben. Also da gibt es die Vereinigten Staaten 2024 968 Milliarden Dollar. Ja. Dann China mit 235 Milliarden Dollar. Dann kommt Russland an dritter Stelle. Ein Land mit der längsten Landgrenze, zu verteidigenden Landgrenze auf dem gesamten Planeten, mit 145 Milliarden. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, Deutschland, UK, Frankreich und Polen zusammen, also nur die vier größten Mitglieder der NATO in Europa zusammen, haben mehr als Russland alleine. Ja, wir haben also Deutschland mit 86 Milliarden, UK mit 81 Milliarden, da sind wir schon bei 167, Frankreich mit 64, dann sind wir schon bei 242 und Polen nochmal mit 30, sind wir bei 270. Also die allein kommen auf doppelt so viel Rüstungsausgaben wie Russland. Aber Russland plant angeblich, uns zu überfallen und Großwokistan sich einzuverleiben. Also es ist schon sehr absurd. Aber wer das sagt, wer einfach nur auf die Zahlen hinweist, der ist ein Putin-Troll, ein was auch immer, ja, und jedenfalls ein böser Mensch. Also das nächste Narrativ, was verboten ist, zu hinterfragen. Und das letzte große Narrativ, auf das ich eingehen möchte, ist das wirtschaftliche Narrativ. Nämlich das Narrativ anzuzweifeln, dass die Politik besser weiß, was für uns gut ist als wir selbst. Aber wenn wir uns anschauen, was die Realität sagt, freie Länder, bei denen die Menschen selbst entscheiden dürfen und nicht die Politik es für sie tut, sind wohlhabender. Freie Länder, wenn man sich den Heritage Foundation Index anschaut, freie Länder haben ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von über 100.000 Dollar im Jahr, halbwegs freie von 60, moderat freie von 30, wesentlichen unfreie und ganz unfreie von 10.000. Ja? So, und jetzt schauen wir uns mal an, wo ist Deutschland? Deutschland hat ein Pro-Kopf-Einkommen so etwa von 50.000. Das heißt, es ist so zwischen moderat, frei und frei und auf dem absteigenden Ast. Das heißt, wir haben noch nicht mal die Hälfte des Einkommens echt freier Länder. Das heißt, wir bleiben um 100% hinter unseren Möglichkeiten zurück, mindestens 100%. Wir alle könnten doppelt so viel Geld verdienen. Jeder Einzelne, von der Putzfrau bis zum Milliardär, könnte in Deutschland doppelt so viel Geld verdienen, wie er verdient, wenn wir ein wirklich freies Land wären. Die Statistik, die beweist es. Aber wer das sagt, der ist ein Erzkapitalist, ein eiskalter Vertreter der bösen, kalten Marktwirtschaft, ja, ohne Mitleid für die Armen dieser Welt, ja. Und ich glaube, man kann es wunderbar zusammenfassen, wo dieser Konflikt liegt. Unser Linksparteichef, den Namen habe ich vergessen, ist ja auch unwichtig, der hat gesagt, es sollte keine Milliardäre geben. Kann er ja denken. Milei, der Präsident Argentiniens, hat stattdessen gesagt, es sollte keine Armen geben. Und damit meint er nicht, dass man die Armen umbringen sollte, so wie die Linken die Milliardäre umbringen möchten, sondern damit meint er, wir sollten eine Ordnung haben, in der niemand arm ist. Und das kann nur eine freie marktwirtschaftliche Ordnung leisten, meine Damen und Herren. Das zu sagen, ist schon ein Verbrechen mittlerweile in Deutschland, denn dann ist man ja ein kalter Marktwirtschaftler. Warum ist, wenn wir das jetzt mal übersetzen, in die Handlungsweise unserer Politik Europa tiefer in der Krise als andere?
Das ist das Ergebnis dieser Entscheidungen gegen die Freiheit. Also wir haben in Deutschland und Europa eine politikgewollte, nicht nur Politik gemacht, eine politikgewollte Energiekrise. Das ist in Europa und insbesondere in Deutschland der Motor der Deindustrialisierung. Wir haben eine massive Überregulierung. Niemand mehr ist in der Lage, alle bürokratischen Regulierungen, denen die Menschen unterworfen werden, zu überblicken, also sich auch nicht mehr dran zu halten. Also werden alle kriminalisiert. In dem Moment, wo niemand mehr überblicken kann, woran er sich halten soll, ist er automatisch kriminalisiert, getreu dem Satz, Unwissenheit schützt ja vor Strafe nicht. Wir haben eine massive Überbesteuerung. Wir sind unter den Top 3% der Steuerlast weltweit. Und wer glaubt, dass wir die Einkommenssteuer bräuchten? Es gibt erstaunlich viele Länder, die gar keine Einkommenssteuer haben. Gibt es neuerdings Listen, die da kursieren. Die meisten arabischen Länder haben keine Einkommenssteuer. Russland hat eine von 13% zum Beispiel. Ja, also es ist nicht notwendig, dass die Menschen 50% ihres Einkommens an den Staat abgeben. Wir haben eine Bankenkrise, die nahe ist, und zwar, weil die Zombies jetzt alle umkippen. Wir haben die größte Pleitenwelle in der Geschichte der letzten 25 bis 30 Jahre, und sie steigt noch weiter an. Wir sollen jetzt 5% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgeben, was 50% unserer gesamten Sparquote sind. Wenn die Chinesen das machen würden, 5% des BIP für Rüstung auszugeben oder 50% ihrer Sparquote für Rüstung auszugeben, sagen wir es mal so rumgefragt, dann müssten sie ungefähr 8 Billionen für Rüstung ausgeben. Eine unvorstellbare Zahl, ja. Wir haben eine Abwanderung der Leistungsträger, weil in Deutschland kein Leistungsträger bei Verstand mehr bleibt. Und ich rufe auch dazu auf, machen Sie das auch, wenn Sie können. Entziehen Sie diesem Regime die Mittel, indem Sie auswandern. Wir haben eine riesige Verschwendung von Ressourcen durch Korruption für NGOs, für den sogenannten Kampf gegen Rechts, für Migration und Entwicklungshilfe. Wir haben eine drohende Gesundheitskatastrophe in Europa durch die mRNA-Impfung. Wir haben eine demografische Atombombe in den Sozialsystemen. Das wird unser Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungssystem in die Luft sprengen. Wir haben eine Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Und das ist es, was Investoren wesentlich mit abschreckt. Wer investiert denn in einem Land, in dem die Eigentumsgarantie nicht mehr gilt? Das macht doch keiner. Da muss man doch spinnen, wenn man das macht. Und die Folge am Beispiel, allein Deutschland hat in den letzten 12 Monaten 100.000 Industriearbeitsplätze abgebaut, dafür aber 100.000 neue Bürokratiestellen im Staat geschaffen. Wie sieht es aus in diesem Ringen unipolar versus multipolar? Also wenn wir uns dieses ganze Gebilde anschauen, USA gegen BRICS, was sind die wichtigsten Entwicklungen aktuell? Ganz oben steht, Russland hat den Krieg gewonnen. Da gibt's auch nichts mehr dran zu deuteln. Die Frage ist nur noch, wie viel Gebiete tritt die Ukraine am Ende ab? Da kann der Merz und der Wadefuhl, im Englischen nennen sie ihn ja What a Fool, ja, und der Macron und der Starmer, die können da sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Der Krieg ist verloren, aus dem Aus. Ja. Jetzt starten die BRICS den Währungskrieg gegen den US-Dollar, was die eigentliche Ursache von Trumps Zollkrieg ist, weil Trump ja gesagt hat, wenn wir den Dollar als Leitwährung verlieren, das ist so, als würden wir einen Weltkrieg verlieren. Die Analyse stimmt, eindeutig. Die BRICS haben ihre Handelswährung in Ruhe vorbereitet, aber noch nicht an den Start gebracht, weil sie gedacht haben, dass die USA eigentlich den Dollar sanieren würden mit einem drastischen Sparprogramm mit Hilfe von Doge. Das scheint erstmal nicht stattzufinden. Jedenfalls ist es nach wenigen Wochen und 400 Milliarden Einsparungen gestoppt worden, als es dann an die republikanischen Fürstentümer ging. Also ist diese Ausgangslage der USA im Währungskrieg mit den BRICS, die 1 Billion Handelsbilanzüberschuss mit dem Westen haben, schlecht. China handelt ganz pragmatisch und strategisch überlegt. Man hat da seinen Sun Tzu gelesen. Ja. China versucht, Konflikte nicht zu eskalieren, sondern zu deeskalieren. Nach innen kriegerisch, insbesondere beim Thema Taiwan, aber nach außen sehr überlegt, sehr rational. Ein rationaler Player, wie man ihn sich eigentlich wünscht für eine regelbasierte internationale Ordnung, von der der Westen immer spricht. Trump läuft in den massiven Widerstand republikanischer Fürsten im Senat und Kongress, habe ich schon erwähnt. Deswegen ist Doge erstmal auf Eis gelegt. Bin gespannt, ob er es wieder neu gestartet kriegt. Und jetzt bekommt die Welt in diesem Konflikt Nachhilfestunden von einem Außenseiter. Das ist das Coolste. Ein Land, das weder in den BRICS ist, noch in der NATO, das abgelegen weit weg ist, auch wenn es das 8. größte Land der Welt ist, Argentinien. Predigt uns ein neues Modell globaler Kooperation, nämlich den Libertarismus argentinischer Bauart. Das ist Das ist die größte intellektuelle Revolution auf dem Planeten in den letzten 200 Jahren, meine Damen und Herren, wenn Sie mich fragen. Wenn dieses Modell da unten Erfolg hat, und danach sieht's aus, dann wird das ein Leuchtfeuer für die Welt sein, der sich kein Land frei oder unfrei mehr entziehen kann. Das ist die Ausgangslage, die den gesamten, praktisch die gesamte Konfliktsituation zwischen unipolarer und multipolarer Weltordnung massiv beeinflussen könnte, nämlich dahingehend, dass Konflikt und Krieg nicht mehr die Lösung ist, sondern dass alle sich maximal freiheitlich und libertär organisieren müssen, um überleben zu können. Also Deutschland und Europa werden nicht überleben ohne eine freiheitliche Konzeption. Und was bedeutet das, wenn wir es mal am Beispiel Argentinien anschauen? Ja, ich habe das überschrieben. Ei, was spielst denn, mein Buge? Kettensäg, Blödkuh. Ja, Badesalz. Ja, wer in meinem Alter ist, der weiß noch, was Badesalz war. 1924, also vor 100 Jahren, war Argentinien das reichste Land der Erde, gemessen am Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Kein Land ist daran gereicht. Dann kam mit Perón 100 Jahre Sozialismus, Peronismus, Kirchnerismus, der ganze Quatsch. Mit immer mehr Staat, mehr Bürokratie, mehr Gesetzen, mehr Umverteilung, mehr Gewerkschaften, mehr. Ja, mal vorstellen, in Argentinien muss jeder Arbeitnehmer 3% seines Einkommens an die Gewerkschaft bezahlen, damit die Leute anstellen kann, die in jedem Betrieb die Einhaltung aller bürokratischer und gewerkschaftlicher Regeln überwachen. Was für ein Schwachsinn. Ja, das wird hoffentlich auch noch bald abgeschafft. Da hat sich die Mehrheit des Kongresses in Argentinien bisher geweigert. Ja, das ist ein Diebstahl am Volk durch Gewerkschaftsfunktionäre. Das hätten unsere gerne auch, kann ich mir schon vorstellen. Also jetzt ist die Kettensäge da, unter dem Stichwort Viva la Libertad, carajo, das lebe die Freiheit, verdammt. Und gewählt wurde Milei nicht von den Reichen, überhaupt nicht, die wollten den nicht, die sind ja alle korrupt da unten, sondern von den Armen und den Jungen, die das Land nicht verlassen können, weil sie nichts haben, die auf Veränderung zu Hause setzen müssen, wenn sie überhaupt im Leben irgendwann was erreichen wollen. Da haben wir jetzt eine riesige Schließung von Behörden und Ministerien. Wir haben 40.000 oder 50.000 entlassene Staatsbedienstete. Wir haben Abschaffung von 3 Gesetzen pro Tag, was noch nicht schnell genug ist, nach meiner Meinung. Wir haben eine Reduktion der Staatsausgaben um 40%. Wir haben eine riesige Deregulierung und Entbürokratisierung. Die Inflation wurde von 20.000% auf unter 10% gesenkt. Die durchschnittliche Kaufkraft der Rente hat sich vervierfacht, weil die Inflation besiegt worden ist. Die Armutsquote, und zwar die absolute Armutsquote, wurde von 53 auf 38% gesenkt in nur einem Jahr. Und absolute Armut heißt in Argentinien, dass er, wenn er morgens aufwacht, nicht weiß, was er heute zu fressen hat, Leute. Das bedeutet absolute Armut da. Ja, das hat der Sozialismus geschafft in 100 Jahren vom reichsten Land der Welt auf 53% Armutsquote. Und wir haben einen Investitionsboom, ein Wirtschaftswachstum von aktuell 8%. Da kann sich der Herr Merz mal 5 Scheiben von abschneiden, der behauptet, Herr Milei würde sein Volk mit Füßen treten. Wie dumm, Herr Bundeskanzler, kann man eigentlich sein? Das ist das Modell. Das ist das Modell, das alles auf den Kopf stellt. Denn wenn es sich durchsetzt, dann wird keine Macht und keine Gewehrläufe der Welt wird ausreichen, um dieses Modell zu stoppen und den Menschen dieses Leuchtfeuer wegzunehmen. Wenn Milei seine Arbeit zu Ende machen darf, dann wird Argentinien in kürzester Zeit wieder das freiste und reichste Land der Welt sein.